Wir hatten von der Adventsbedeutung gesprochen, dem Kommen Jesu, damals beim Einzug in Jerusalem. Und wir sprachen dann vom Wiederkommen Jesu am jüngsten Tag. Aber die wichtigste Adventsfreude ist das Kommen Jesu heute. Und wenn man die Adventslieder ansieht, dann könnte man sagen, am meisten erleben die, die gar keine Freude mehr zu erwarten haben. Die Traurigen und die Verzagten, die mit den großen Sorgenbergen. Der Paul Gerhardt mit seinen Depressionen, der hat's erfahren, wie Jesus bei ihm eintritt und er hat ihn aufgenommen. Und das würde schon wieder genügen, von diesem Gottesdienst mitzunehmen und dann umzusetzen und sagen, jetzt möchte ich so diese Festtage leben und ich möchte Jesus aufnehmen. Träumen Sie doch nicht immer bloß in alten Erinnerungen. Schön, wenn Sie in alten Erinnerungen träumen, aber wenn das nur wehmütige Selbstmitleid ist, ist nicht gut. Wenn es nur wehmütige Selbstmitleid ist, ist nicht gut. Jesus will Ihnen ganz neue Erfahrungen der Freude mit ihm schenken. Und nun lesen wir dieses Wort aus Sacharja 9, Vers 9 noch einmal, wenn Sie es aufschlagen. Das Sacharja-Buch ist das zweitletzte im Alten Testament vor dem Propheten Malachi, Sacharja 9, Vers 9. Im Zusammenhang steht es mit der Verheißung des messianischen Friedensreiches. Der Prophet Sacharja hat ja sehr viele Erwartungen des kommenden Messias. Du Tochter Zion. Jetzt muss ich noch ein Wort sagen, warum Tochter Zion, das ist eine bildhafte Rede für eine Stadt. Sie wissen, dass die Städte in der Bibel liebliche Namen haben können und bis zu ganz schrecklichen Namen. Das Bild einer Stadt kann sich verdrehen bis zur Hure Babel. Und da wird Jerusalem noch einmal mit dem schönen Namen angesprochen, die liebliche, die Herzen gewinnende Stadt Jerusalem in ihrer Schönheit, die Braut Gottes. Du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen der Eselin. Herr, leg uns dein Prophetenwort aus. Amen. Wir saßen vor einigen Tagen mit jungen Leuten zusammen und sprachen über die Menschen. Wie das heute eigentlich ist, ob die Menschen Interesse hätten, das Evangelium zu hören, die gute Nachricht. Und die jungen Leute waren sehr skeptisch, sagten, das ist also heute gar nicht so, dass da eine große Aufgeschlossenheit herrscht. Und ich sagte, ihr mögt recht haben, wenn man so an die Kirche denkt. Die Kirche, die hat aus verschiedenen Gründen viel Ablehnung und die Menschen haben schlechte Erfahrung. Aber das Evangelium von Jesus, das trifft heute viele offene Ohren. Es ist nur die Frage, ob wir das benutzen. Die Menschen, die warten darauf. Und schauten mich alle gebannt an und sagten, ja, wie ist denn das möglich? Vielleicht geht jetzt einmal durch die Straßen unserer Städte. Wie alle sich regen, flink und geschäftig und was tun. Ah, da haben die jungen Leute gleich protestiert und gesagt, ha, dieser Konsumrausch, das ist werbewirksamer Markt und hat auch überhaupt nichts zu tun. Warum denn jetzt? Weil alle noch etwas ahnen von der großen Freude. Das ist doch kein Flop. Sie ahnen noch von Ferne, da müsste es eine Freude geben in unserem Leben. Das kann man mit keiner Marketing-Sache machen, dass man alle so in Bewegung versetzt. Es ist mir nur leid, wenn wir Christen jetzt das nicht verstehen und den Menschen sagen, wir wissen noch mehr, als was die Geschäfte euch anbieten können. Wir können euch eine noch größere Freude bieten. Etwas Bleibendes, etwas, was euch wirklich erfüllt und fröhlich macht. Ja, was ist denn das? Siehe, dein König kommt zu dir, freue dich, freue dich. Wenn wir heute mit unseren Nachbarn und Bekannten sprechen, müssen wir sicher zuerst einmal sagen, das ist kein Märchen. Das ist nicht irgendwie ein Traum oder so eine idyllische Erfindung. So stellen sich ja manche vor, wenn wir die Kerzen anzünden. Vielleicht manche auch, die heute mit in diesen Gottesdienst gekommen sind, dachten, ach, der redet jetzt wieder sowas. Wir sind überzeugt, dass jeder von Ihnen Jesus begegnen kann in diesen Tagen. Dem König Jesus. Aber das muss ich Ihnen zuerst mal erklären, was das mit sich hat, mit dem König. Mit dem König. Wir sind ja Urdemokraten. Nicht, dass einer meint, ich träume noch heimlich von der Monarchie. Nein, wir freuen uns an unseren parlamentarischen Freiheiten, die wir haben, an den Mitwirkungsrechten in der Regierung. Aber wir haben ein wenig Schwierigkeiten in unserer Zeit, das Wort König richtig zu verstehen, was das eigentlich meint. Manche, die denken, die den alten Wilhelm II. Nicht mehr gekannt haben, die wissen noch, wie schön auch ein Königtum sein kann. Aber die Jungen, die meinen dann, ein König, das ist nur einer, der uns dauernd die Butter vom Brot frisst. Das ist so ein Schuft, der nimmt den Armen dauernd das Geld weg und sitzt auf den goldenen Tellern und lebt in Saus und Braus und herrscht willkürlich, wie es ihm gerade passt. Solch ein Bild vom Königtum haben wir. Das müssen wir auf die Seite legen. Hier in dem Zusammenhang wird von einer wirren Weltgeschichte gesprochen. Und die ist ja im Nahen Osten bis in unsere Tage hinein sehr wirr geblieben. Auch durch die Jahrhunderte hindurch, die schrecklichen Kreuzzüge und den Siegeszug des Islam. Wir lesen hier Namen, die uns bis aus den Nachrichtensendungen unserer Zeit heute wieder bekannt vorkommen. Da kommt Gaza vor. Da kommen die Philister, da ist von Schwert und Erschlagenen die Rede. Von Bedrängnis durch Feinde. Und dann wird gesagt, dann kommt der Messias. Und er richtet das Friedensreich für euch auf. Siehe, dein König kommt. Und dann muss man doch sagen, ja, aber wie? Kann der sich denn wehren gegen die Übermacht doch waffenstrotzenden Feinde? Kann der überhaupt in der Welt etwas ausrichten? Jetzt müssen Sie sich zuerst einmal wieder mit dem Gedanken befreunden, dass Jesus König der Welt ist. Wir singen das ja so gern. Jesus Christus herrscht als König. Sieht in unserer Welt oft so aus, als ob da die Gottlosigkeit triumphiert und das Böse alles bestimmt und der Teufel alles in der Hand hat. Nein, das wissen die Gläubigen. Jesus ist der König und er bringt seine Heilsgeschichte zum Ziel. Wir wollen in diesen Adventstagen uns wieder freuen am König Jesus. Der hat die Macht in der Hand, auch wenn in unserem Leben das oft so aussieht, als ob der Zufall regiert. Und wenn böse Menschen mit uns kegeln, dennoch hat Jesus seinen Plan in meinem Leben, da wo ich mich wirklich ihm verschreibe. Er ist der König, er ist der König. Er wird alles wunderbar hinausbringen. Ja, aber die Völker, die so viel Macht haben, da sagt die Bibel, die Völker sind vor dir wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Staubkörnchen auf der Waage. Die Mächtigen im Kreml und im Weißen Haus, vor Gott ist das nicht entscheidend. Wo Gottes Plan läuft, da vollbringt er seine Heilsgeschichte. Übrigens bin ich überzeugt, auch mit dem Volk Israel in diesen Tagen. Gott führt seine Geschichte zu Ende. Was er versprochen hat, führt er hinaus. Aber an diesem Königsamt Jesu darf ich mich freuen. Er kommt als der König. Er hat die Macht. Heute sitzen hier viele in diesem Gottesdienst, verzagt und traurig. Der kommenden Woche stehen schwere Ereignisse vor ihnen. Nein, nein, nein. Sie können alles in die Hand Jesu des Königs legen. Der regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wenn wir beten, dann macht uns die so ruhig. Er ist Herr meines Lebens. Er hat die Schlüssel auch über mein Sterben und über den Tod. Ich bin so geborgen bei ihm. Er ist der König. Sieh, dein König kommt zu dir. Da liegt die Adventsfreude drin. Es gibt im Alten Testament natürlich noch eine Bedeutung, die zu diesem Königsamt gehört, die Fürsorge. Ältere Gemeindeglieder haben mir erzählt, wie das so schön war beim Wilhelm II., wenn der gerade im Laden war und man sprang schnell hinein, dann hat er immer Bonbons für einen eingekauft. Schön, wenn ein König Bonbons für einen einkauft. Aber Könige haben oft noch mehr Fürsorge entwickelt für die Schutzbefohlenen. Da steht die schöne Geschichte von Saul in der Bibel. Er war gerade König geworden und bezeichnen für die Bescheidenheit dieses Saul, des ersten Königs in Israel, dass er wieder zurückging auf den Acker und pflügte. Und gerade in diesen Tagen war eine Stadt, die etwas abseits lag, das war über dem Jordan drüben, die Stadt Jabesh in Gilead. Die war ein wenig verlassen von den Mitbrüdern in Israel und da war die belagert von den Feinden und die haben die Stadtbewohner in Jabesh gehöhnt, die Feinde, und gesagt, wir werden alle hinrichten, eure Frauen und Kinder schänden. Und dann sagten die, aber lass uns doch noch mal probieren, dass wir unseren König alarmieren. Da lachen die und sagen, König, ein König kümmert sich doch nicht um euch. Der ist doch bloß mit sich beschäftigt. Dann sagen, wir haben aber einen richtigen König. Oh, das können wir ausprobieren. Ihr dürft gerne Boten schicken zum König Saul. Und als die Boten kommen und Saul gerade am Pflügen ist, wird so anschaulich erzählt, wie der ein Rind zerstückelt und diese frischen Fleischstücke in jeden Stamm Israel schicken lässt und sagt, so schlagen wir den zusammen, der nicht den Armen und Bedrängten zu Hilfe eilt. Das ist ein Gebot der Stunde, dass man den Schwachen hilft. Und dann bricht Saul auf und befreit Jabesh in Gilead. Das war ein König, der wirklich für die Geringen eintritt, für die Armen und Vergessenen und Verleugneten. Die Bewohner von Jabesh haben ja später dem Saul gedankt, als der Leichnam Sauls auf der Mauer hing und verhöhnt war, sind sie in der Nacht gekommen und haben ihn bestattet. Das meint die Bibel mit dem Königsamt. Einer, der für die anderen sorgt. Und das ist doch gemeint mit dem Königstitel Jesu. Wissen Sie, dass Jesus überhaupt kein Interesse hat an einer prunkvollen Machtentfaltung, sondern wie Jesus es immer nur hinzieht zu den verlorenen Geringen. Darum klopft er ja heute an diesem Adventssonntag bei uns an. Und er will uns beschenken, er will uns durchhelfen durch die Schwierigkeiten. Er will uns beistehen, sagen, was bedrückt dich denn? Leg's doch bei mir ab. Ich bin doch da. Ein König, der sich um die Schwachen kümmert, dem es eine Ehre ist, wenn er für die Geringen eintreten kann und ihnen Schutz und Bewahrung geben darf, das macht uns so fröhlich. Sieh, dein König kommt zu dir, der für mich sorgt und der mich beschützt. Im Königsbild ist auch noch drin, dass ja ein König Ordnung schafft. Auch in unseren Tagen wird das sehr gering geachtet. Viele lieben ja die Anarchie mehr als die Ordnung. Aber für uns ist das eine schöne Sache, dass wir den König kennen, der in unserem verlotterten Leben endlich wieder Ordnung schaffen kann. Wo mein Wille oft so schwach ist, da kann er sich durchsetzen. König, zieh bei mir ein und übernimm du die Herrschaft an den Schaltstellen meines Lebens. Regiere meine Sinne, meine Triebe, meine Fantasien. Herr, du musst in meinem Herzen regieren als der König und Herr. Du musst herrschen, du musst siegen, du musst bestimmen bei mir. Früher haben wir so gern in der Jugendarbeit das Lied gesungen, das etwas aus der Mode gekommen ist. Auch mein Herz für Jesus, König, ziehe ein, meinen Willen beuge, herrsche du allein. Das ist gemeint, sieh, dein König kommt zu dir. Du sollst ihn aufnehmen und dann die Freude erleben, wenn er seine Königsherrschaft in deinem Leben sichtbar macht. Da geht's um Gehorsam. Und dieser Gehorsam ist das Glück meines Lebens, wenn ich ihm dienen darf. Ich wollte Ihnen an diesem Wort zuerst einmal das zeigen, was da gemeint ist mit dem Prophetenwort vom König. Freue dich Zion, freue dich Jerusalem, weil ein richtiger König kommt. Das ist das Entscheidende. Einer, der bestimmen kann und der bestimmen will. Darin liegt die Adventsfreude. Aber freue dich auch an der unscheinbaren Art. An der unscheinbaren Art. Nun kennen wir das ja von unseren Königen, dass sie sehr viel Glanz und Pomp entfalten. Ob sie überhaupt noch viel mehr entfalten können als noch ein bisschen Pomp und Glanz, ob vielleicht nur noch das Einzige ist, was in unseren Tagen übrig geblieben ist. So das, was die Illustrierten interessiert an den Königen, möchte den Persönlichkeiten heute nicht wehtun, aber es ist ja nimmer viel Machtfülle dahinter geblieben. Bei Jesus ist es umgekehrt. Er herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er kommt vom Vater und ist der Herr. Das ist das Entscheidende an der Advents- und Weihnachtserwartung, sonst bräuchten wir kein Fest feiern. Wenn nicht der zu uns tritt, der vom Vater kommt mit der ganzen Machtfülle als der König, aber er kommt so bescheiden und da haben viele jetzt Schwierigkeiten, ihn überhaupt zu entdecken. Es kann sein, dass man über äußere Geschäftigkeit gar nicht merkt, dass da Jesus zu uns kommen will. Es kann sogar passieren, dass man im Gottesdienst sitzt und wieder hinausläuft, Lieder mitsummt und nicht begreift, Jesus will jetzt zu mir. Das geht mich an. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich wollte sie alle nochmal schütteln und dann unter vier Augen fragen, hast du Jesus jetzt aufgenommen? Ist er der König deines Lebens? Darum geht's doch. Er macht das so unscheinbar, so still, so demütig. Das war ja damals bei Israel auch die Not. Ich habe das in der Schriftlesung vorhin Ihnen noch einmal zu Gehör gebracht. Wie die Menschen da stehen am Straßenrand und sie jubeln, Hosianna, Hosianna. Und am Ende, wenn man sie fragt, wer ist denn der, sagen sie, ja nun, er ist ein Prophet. Sie begreifen nicht, dass er der Messias ist. Es bleibt bei vielen Christen heute auch Unsicherheit. Wer ist Jesus? Ist er der Sohn Gottes oder ist er es nicht? Das ist wichtig. Er ist der Sohn Gottes. Ja, aber warum ist dann Jesus so arm? Warum reitet er denn so ein? Wir haben doch noch die Bilder vor uns, wie ein Alexander der Große damals durch die Welt zog. Muss wenigstens ein weißer Hengst sein. Heute müssen Luxusauto sein. Das muss doch nach außen Gestalt haben. Da gehören Reiter drumherum. Glanz, Herolde mit Trompeten und Fahnen, das muss doch ein Blickfang sein für die Öffentlichkeit. Und wie geht das? Heute ganz still und bescheiden, ganz armselig. Da sitzt einer in seinem Zimmer und schlägt die Bibel auf und redet mit Gott im Gebet und der König Jesus tritt in diese Welt ein und kommt zu einem Menschen ganz schlicht, ohne Pomp. Ohne großes Geschrei, man hört nicht viel. Warum macht denn das Jesus? Weil er will nicht Menschen haben, die ihm nur äußerlich zujubeln. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir uns immer wieder prüfen, gerade weil wir irgendwo von unseren Eltern einmal in diese christliche Kirche hineingedrückt wurden und die Gewohnheit uns wenig in dieses Geleis geschoben hat. So geht das nicht mit Jesus. Es muss ein ganz bewusstes Annehmen sein und ein Erkennen, ich will dich, Jesus. Ein Glauben und ein Akzeptieren. Und er kommt so arm und gering, weil er gerade die Geringen sucht. Er will nicht in den Palästen sein, sondern er will dort an den aussätzigen Asylen Halt machen. Er will bei den Mühseligen sein, darum hat er nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Er geht bis heute so durch die Welt. Und die Armen und Geringen, die erkennen das, die suchen in ihrer Not und finden ihn. Er ist ein Heiland der Armen. Und er nimmt mein sterbliches Fleisch an, mein Blut wird in der Gestalt des Nazareners Mensch für mich, weil es mein Leben ist. Und mir ist das so ein wunderbarer Trost in diesen Adventstagen. Dieses Fleisch hat Jesus getragen, das mir so viel Not macht, das uns so viel Krankheiten bringt, an dem wir solche Lasten tragen. Das hat Jesus getragen. Dort ist er Mensch geworden, um uns zu zeigen, dass er uns erlöst aus diesem Leib heraus.
Gerade da liegt die Hoffnung, weil wir doch die meisten Nöte in unserem Leib haben. Darf ich noch mal mit einem Bild sagen? Es wäre ja schon ein tolles Ereignis, wenn zu Ihnen ein schöner Brief käme, Büttenpapier geschrieben. Die Königin Elisabeth von England gibt sich die Ehre, Sie übermorgen Abend in den Buckingham-Palast einzuladen zum Dinner. Oh, der Chat steht oben, Echterdingen holt Sie ab, livrierter Diener und so. Wäre das schon eine schöne Sache, so mal mit der verehrten Majestät so zu plaudern am Abend. Vielleicht versteht sie Schwäbisch, aber das wäre so ganz nett, so in dem Glanz und da einzutreten in die Fülle. Aber das, was Jesus uns bringt, ist nicht bloß, dass er uns einlädt in seine himmlische Herrlichkeit, sondern umgekehrt, dass er sagt, du, ich komme zu dir in die Stitze 13, da wo du wohnst, und dort will ich mit dir ein Diner halten. Der König kommt in unsere arme Hütte. Und dann bringt er seinen Glanz mit. Darum ist Jesus arm und gering geworden. Darum ist er im Stall von Bethlehem eingekehrt. Jetzt müssen Sie begreifen, dass Jesus gerade seine Herrlichkeit in Ihrem Leben offenbaren will, an Ihrem schwachen Leib und Fleisch, dort wo Sie Nöte haben, dort will er seine Herrlichkeit zeigen. Er kommt arm und gering und reitet auf einem Esel. Ja, weil er da das sucht, dein geringes Leben. Jetzt habe ich versucht, das Königsamt zu zeigen und das, warum er so gering kommt. Ich möchte Ihnen auch noch zeigen, dass Sie sich freuen sollen seiner Taten. Sollen sich seiner Taten freuen. Welche Taten tut Jesus? Welche Taten? Das haben Sie gar nicht beim Textverlesen wahrscheinlich gemerkt, wenn dort steht, ein Gerechter. Wenn wir das Wort hören, ein Gerechter, dann denken wir entweder an einen selbstgerechten Kritiker, der zu allem seine blöden Sprüche macht. Wir denken so an einen Oberlehrer, der so alle so schräg anguckt, so über die Brille hinaus und sagt, das war nicht richtig, da hast du einen Fehler gemacht und so. Ein Gerechter, der alle anderen kritisieren kann. In der Bibel sind ja die Worte immer anders und vielleicht so als Faustregel können Sie sich merken, wenn Sie als Eigenschaftswörter Gottes aufkommen, sind sie nie so distanziert gemeint, wie wir sie in unserer Sprache haben, sondern sind es immer Tunwörter. Auch das Wort gerecht. Wenn man sagt, Gott ist gerecht, dann ist gemeint einer, der uns richtig macht. Einer, der uns wieder in die Spur bringt. Also, Sie wissen doch, wenn Ihre Küchengeräte nicht mehr funktionieren, dann schleppen Sie sie zum Elektriker und lassen sie wieder reparieren. Der bringt die wieder in Ordnung. Wenn unser Leben aus den Fugen gekommen ist, ja, was können wir dann noch tun? Dann haben wir den Gerechten, der es wieder richtet, der uns wieder in die Bahn bringt. Genau das steht in dem unvergleichlichen Jesus Kapitel Jesaja 53. Fürwahr, er trug unsere Krankheit, wo es heißt, er, der Gerechte, wird viele schuldig sprechen. Nein, er, der Gerechte, wird viele gerecht machen. Er ist der Gerechte, weil er uns richtig machen will. Wir haben so viel Verkehrtes und die Adventszeit ist eigentlich eine Zeit der Umkehr, der Vorbereitung auf die Festtage. Es gibt bei uns so viele Dinge, die im Leben falsch laufen. Warum haben wir denn diese Scheu, jetzt das alles wieder vor dem König Jesus auszubreiten? Er will das richtig machen, er will das ordnen, will das wieder ins Geleise bringen und neu machen. Komm, bring es doch zu ihm. Der Gerechte kommt zu dir, nicht um dich zu verurteilen, er kann doch mitleiden und versteht dich und er liebt dich, aber er will das recht machen. Und ich sehe noch einmal diesen Zachäus vor mir mit seiner ganzen dunklen Vergangenheit. Er hat eigentlich gewusst, das kann ich nie mehr ordnen, die Dinge sind so falsch gelaufen in meinem Leben, das hat mich so aus der Bahn geworfen. Und dann kommt Jesus und fängt an und der Zachäus merkt, heute ist diesem Hause Heil widerfahren und da wird es wieder richtig, da werden Kontobücher bereinigt, da wird ein Leben wirklich neu. Wir haben einen König, der heute unser Leben verändert, der Schuld auslöscht, endgültig, der Schuld vergibt, aber der gleichzeitig uns umändert, im ganzen Denken, im ganzen Wesen uns zu neuen Kreaturen macht. Und dann steht noch da das Wort, er kommt als Helfer. Einer, der uns hilft. Ja, das ist fast selbstverständlich, dass Jesus als der Heiland kommt. Deshalb kann es doch sein, dass das Wort im Urbedeutung noch ein bisschen anders meint. Einer, der sich helfen kann. Vielleicht ist daran gedacht, der sich wieder erhöhen lässt zum Thron des Vaters. Darum hat ihn auch der Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Jesus ist nicht nur der, der in der Niedrigkeit kommt, sondern auch der wieder, der zum Vater tritt und der alles dem Vater untertänig macht. Er ist der Wiederhersteller des großen Gottesreiches. Ich sehe vor mir diese ersten Christen, wie sie damals in der römischen Welt lebten und hatten nicht viel. Da sitzt ein Paulus im Gefängnis und doch glücklich und fröhlich. Er hat den König Jesus, dem er Bote sein will, als die Traurigen und alle doch alle Zeit Fröhlichen, als die Armen, die doch viele reich machen, als die nichts haben und die doch alles haben. Ich weiß nicht, was Sie heute bedrückt in diesem Gottesdienst. Sie haben viel mitgebracht. Jetzt nehmen Sie in Ihr Leben den König Jesus auf. Es gibt keine Sorge mehr, die Sie bedrücken kann. Es kann gar keine Last mehr geben, die Ihnen schwer sein kann. Ich habe Ihnen erzählt, wie mich das in China beeindruckt hat. Wie mir dort die Vertreter dieser Hausgemeinden, die in großer Bedrängnis leben, erzählten und sagen, ihr ahnt gar nicht, ein riesiger Aufbruch. Wir sehen ja China immer als das Riesenreich der Mitte mit seinen großen politischen Veränderungen, sagten die jungen Leute sind alle resigniert. Die Ideologie des Kommunismus, die kann ihnen nichts mehr bedeuten, die ist weg. Korruption herrscht, 25% Teuerung, die Wirtschaftsmisere Chinas löst kein Mensch mehr. Die jungen Leute lesen Nietzsche und Sartre. Und wenn wir von Jesus reden, da kommen so viele zum Glauben. Was heißt das? Die werden gehorsam. Geht das bei Ihnen jetzt auch so? Nicht bloß, dass Sie Christ sind, äußerlich, sondern dass Sie sagen, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte mein Leben öffnen, dass er über mich bestimmen kann und mein König und Herr ist. Da liegt die Freude drin in unserem Leben. Lassen Sie ihn eintreten, dass er seine Königsherrschaft bei Ihnen aufrichten kann. Amen.